Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Irgendwer muss immer schuld sein. Wir Menschen haben vermutlich einfach gerne jemanden, auf die oder den wir mit dem Finger zeigen können. Das ist natürlich auch wunderbar einfach, weil es in der Regel ja die anderen sind, auf die man zeigt. Natürlich ist das auch in der Corona-Situation so. Es sind die Jungen, die Partywütigen, die das Feiern krass vermissen oder irgendwas anderes. Oder auch Menschen, die große Hochzeiten feiern. Suchen Sie sich Ihre Zielscheibe doch einfach aus oder vielleicht machen Sie es besser nicht. Denn für den Zusammenhalt der Gesellschaft ist das vermutlich eher schlecht. Also, wie kommen wir zusammen durch den Herbst und Winter? Lassen Sie uns doch da mal drüber nachdenken.
Jugendliche feiern gerne und ignorieren dabei die Pandemie, so der Vorwurf. Das Gegenteil sei aber der Fall, sagte heute Morgen der Soziologe Michael Korsten im Deutschlandfunk Kultur. Er hat für die Studie Generation Corona an der Uni Hildesheim Interviews mit jungen Erwachsenen über die Pandemie geführt. Mangelnde Rücksichtnahme sei dabei nicht aufgefallen, im Gegenteil.
Faktisch handelt es sich möglicherweise einfach um eine gesellschaftliche Reaktion, die man im angelsächsischen Raum als Moral Panic bezeichnet, also als moralische Panik. Wenn in einer schwierigen Situation, in einer Situation der gesellschaftlichen Veränderung ein Risiko wahrgenommen wird, dann sucht man nach Personen, die schuldig sein können, die dafür verantwortlich gemacht werden können.
Statt besonders unverantwortlich zu handeln, seien junge Erwachsene eher besonders betroffen vom Stillstand während der Pandemie, so Korsten weiter. Zwischen 20 und 30 stünden wichtige Lebensentscheidungen an, die nun ausgebremst würden. Ähnlich sieht es Ralf Füchs, Leiter und Gründer des Berliner Thinktanks Zentrum für liberale Moderne. Gleichzeitig seien Jüngere aber nun mal weniger direkt durch das Virus gefährdet, sagte er im Deutschlandfunk Kultur.
Das heißt, wir brauchen ein sehr hohes Maß an Solidarität, an Verständnis, an Einfühlungsvermögen. Und das stellt sich nur her über den öffentlichen Diskurs. Wir müssen reden, reden, reden und versuchen, Regeln zu finden, die dann auch für alle oder für jedenfalls einen großen Teil auch nachvollziehbar sind.
Die Regeln so zu vermitteln, das funktioniere, so Psychologe und Sozialarbeiter Kasim Erdoğan, nicht immer. Die Vermittlung etwa an migrantische Communities sei schlecht, kritisierte der Vorsitzende des Vereins Aufbruch Neukölln gestern Abend hier im Programm. Dabei seien gerade in Bezirken wie seinem die Menschen durch enge Wohnverhältnisse und Jobverlust besonders von den Einschränkungen betroffen. Für Kasim Erdoğan kommt es nun auf das gemeinsame Handeln der Gesamtgesellschaft an.
Es wäre falsch und fatal, wenn man bestimmte Menschen, bestimmte Gruppen als, ich sag mal, Schuldige ausfindig machen würde. Wir sollen gemeinsam eine Mannschaft bilden, dass wir dann die Bälle in die gleiche Richtung spielen. Und das wäre meine Antwort.
Was also tun für mehr sozialen Zusammenhalt? Wer muss in der Pandemie worauf verzichten?
Ja, das fragt da meine Kollegin Ramona Westhoff und wir wollen Antworten suchen mit Gerd Pickel. Er arbeitet unter anderem für das Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt, ist also genau der Richtige für diese Frage. Das Institut, das hat sich mitten in der Pandemie frisch gegründet. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Vielleicht erstmal eine Eingrenzung eines irgendwie ganz schön, finde ich, weiten Begriffs gesellschaftlicher Zusammenhalt. Was ist das denn in Ihrer Forschung?
Ja, wenn ich das jetzt sagen würde, dann wäre das ja frech, weil 100 Kollegen noch mit dran arbeiten, das genau herauszukriegen. Aber natürlich haben wir so eine Grundvorstellung bei Zusammenhalt, dass es auf andere Menschen bezogen ist, dass es etwas Gemeinsames letztendlich mit ihnen nimmt. Und häufig haben wir Begriffe, die da drin sich wiederfinden, wie Solidarität oder auch natürlich Vertrauen. Mhm. Also dass man eben Vertrauen in andere Menschen hat.
Ich hoffe natürlich, dass die 100 Kollegen bei dem Thema auch bei Ihnen sind, denn wenigstens den gesellschaftlichen Zusammenhalt da quasi innerhalb Ihrer Forschung existiert. Da beschäftigen sich ja viele mit. Es gibt zum Beispiel die Bertelsmann Stiftung, die im Sommer auch dazu veröffentlicht hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, die Menschen haben das Gefühl, die Gesellschaft halte durch Corona stärker zusammen. Und ich gebe auch zu, es gab so einen Moment, da haben wir auch relativ viel über gerade solche, ich sag mal, optimistischen, vielleicht auch blauäugigen Sachen gesprochen. Wird jetzt alles besser? Deckt sich das mit Ihren Forschungen? Sind wir ein bisschen stärker zusammengerückt?
Also es ist sicherlich so, dass man zwischenzeitlich das hatte und ich glaube, es ist auch jetzt noch vieles davon da, dass man stärker auf andere achtet, dass also die Gemeinschaft letztendlich eine große Bedeutung spielt. Man muss allerdings immer aufpassen, es ist ja ein Wechselspiel. Man hat gerade in der harten Phase gesehen, unter Druck, wenn Unsicherheit entsteht, dass es immer gut ist, wenn man andere hat, die ähnlich denken wie man selbst und mit denen man zusammen dem auch entgegentreten kann. In dem Moment, wo der Druck nicht so stark vielleicht ist und wo man vor allem auch immer mehr Einschränkungen in das eigene eigenen individuellen Lebens feststellt, dann beginnt das manchmal so ein bisschen brüchig zu werden und dann wägt man das ja auch gegeneinander ab. Also einerseits Zusammenhalt ist etwas, was auf andere bezogen ist, wo man sich an anderen ausrichtet, aber dann gibt es ja gleichzeitig ein Selbst. Man möchte natürlich auch Freiheiten, gerade in einer Demokratie, einem natürlich sozusagen ja garantiert werden, ausleben. Und das in eine gewisse Balance zu bringen, ist manchmal ja gar nicht so einfach.
Man schaut mehr auf den anderen, haben Sie gerade gesagt. Jetzt gibt es ja aber schon auch diesen Moment, es ist schon so viel strapaziert, aber trotzdem dieser Blick auf die Feierwütigen, ja, ich benutze es jetzt auch noch einmal. Da muss man ja schon sagen, also entweder dieses Fingerzeigen stimmt oder es stimmt nicht. In beiden Fällen ist aber auf jeden Fall dann irgendwie einer doch nicht mehr an Zusammenhalt interessiert von den beiden Gruppen. Das heißt, da sind schon gerade Gefahren da für diesen Zusammenhalt.
Ja, also es ist so, dass Zusammenhalt natürlich immer dann besonders ins Gespräch kommt, wenn er sozusagen unter dem Verdacht steht, in eine Krise geraten zu sein. Das muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich sind viele Auseinandersetzungen, die wir in den letzten Jahren hatten, in verschiedensten Themen auch ein Auslöser dafür zu fragen, gibt es denn den Zusammenhalt noch? Deswegen ist dieser Blick durchaus berechtigt. Natürlich ist also gerade diese Appelle und diese Aufregung, man könnte sagen, auf der einen Seite, okay, das ist natürlich eine Aufregungskultur, in der das immer zu und immer wieder passiert, aber natürlich hängt dahinter ja gerade quasi der Appell, dass man da den Zusammenhalt erzwingen möchte. Also die sollen sich doch solidarisch zeigen. Ich erwarte das doch jetzt auch. Und damit wird es dann häufig schon mal problematisch, weil Zusammenhalt kann natürlich, gerade wenn er sehr homogen gedacht wird, andere wiederum ausschließen, sich gegen andere richten. Das kennen wir ja auch gerade, wenn wir zum Beispiel Richtung das ganz hart bis in den Rechtsextremismus schauen, auch dort haben wir einen Zusammenhalt, aber nach innen, da sind halt eben viele nicht dabei. Und das ist genau sozusagen der Problempunkt, wo sowas überschwappen kann.
Und man kann ihn nicht erzwingen, haben Sie gerade gesagt, dann funktioniert es nicht.
Genau, das Problem ist, man kann ihn eigentlich nicht erzwingen. Man kann also nicht mit Gewalt versuchen, einen Zusammenhalt zu erzeugen, weil er eben ein Bezug auf den anderen ist. Und wenn ich das nicht einsehe, also wenn ich sozusagen nicht überzeugt davon bin, dann ist es auch kein Zusammenhalt, sondern dann tut man vielleicht irgendwelchen Gesetzen folgen, wird durch Druck dazu gebracht. Aber durch Druck bringt man Leute gerade in einer zivilisierten Gesellschaft nur selten sehr weit, weil das bedeutet, dass sie natürlich jeden Ausflug nutzen werden, um diesem Druck zu entgehen. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass ein Zusammenhalt besteht.
Wenn man ihn eben schon nicht erzwingen kann, dann kann man ihn ja aber vielleicht stärken. Wäre mein Gedanke jetzt, dass man ihn am ehesten stärkt, wenn man auch möglichst viele einbindet. Ich glaube, das nennt man Demokratie. Jetzt wurden ja gerade Stimmen laut, die sagen, die Exekutive ist viel zu stark gerade. Es gibt irgendwie nur noch Verordnungen hier, Erlass da und viel zu wenig eben gemeinsames parlamentarisch-demokratisches Handeln. Sehen Sie dieses Problem auch?
Also in der Tat ist es jetzt so, dass man natürlich, es ist völlig in Ordnung gewesen, dass man zu den Anfängen der Pandemie schnell reagieren muss. Nur mittlerweile hat man natürlich auch das mehr Zeit gehabt. Eigentlich hatte man jetzt gerade in der Pause dazwischen sehr viel Zeit, wo man das Parlament und letztendlich auch die Zivilgesellschaft noch stärker hätte mit hineinnehmen können. Es ist nicht so, man hat natürlich Teile der Zivilgesellschaft schon dabei, aber eben nicht auf der entscheidenden Ebene. Hier könnte man in der Tat weitergehen und natürlich sollte das Parlament, ich bin auch gelernter Politikwissenschaftler und würde mir gerne wünschen, dass in einer Demokratie natürlich das Parlament da mitreden kann. Und desto mehr beteiligt sind, desto stärker ist es natürlich auch etwas, was gemeinsam getragen wird. Und das ist, glaube ich, sicherlich etwas, was man jetzt gerade in der nächsten Zeit häufiger tun muss, die Leute mitzunehmen und allerdings eben auch teilhabend mit einzubinden.
Gerd Pickel, er ist Professor für Religions- und Kirchensoziologie in Leipzig und Teil des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.